Willkommen bei Panic to Purpose. Wir, Rebecca und Vanessa, holen die Psychotherapie aus der Tabuzone. Wir sprechen offen über Therapie, Traumata und mehr, teilen unsere Erfahrungen und laden Experten ein. Begleite uns auf unserer ehrlichen Reise. Kein Filter, keine Zurückhaltung.
Kurze Erinnerung, bevor es losgeht. Wir sind keine ausgebildeten Psychologen, Ärzte oder Fachleute. Unser Podcast bietet einen Ort für offene Gespräche und persönliche Erfahrungen, ist jedoch kein Ersatz für professionelle medizinische Beratung. Wenn du Unterstützung brauchst, zögere nicht, Hilfe bei qualifizierten Fachleuten zu suchen.
Zu Risiken und Nebenwirkungen frage deine Ärztin, deinen Arzt oder lies die Shownotes. Hallo Vanni.
Hallo Becky.
Jetzt sitzen wir wieder hier.
Ja, und wir haben gerade Erdbeeren gegessen und irgendwie hängt mir noch so ein Kern im Zahn. Der bleibt da, glaube ich, bis morgen.
Obwohl wir danach noch Apfelschmandkuchen gegessen haben und Kaffee getrunken haben.
Ja, ich bin auch froh, dass ich wieder ganz normal essen kann, ganz normal trinken kann. Also
das hört sich gerade an, als wäre von einer Woche nicht möglich gewesen, ne?
War es auch nicht, ne? Also mir ging es nicht so gut durchs Feiern. Das war selbst induziert. Aber ich muss sagen, ich hatte ja jetzt irgendwie schon, so letztes Wochenende war schon sehr, sehr viel los. Also freitags waren wir auf dem Festival.
Wup, wup.
Haben wir danach noch erzählt in der Folge.
Da war die Stimme so toll.
Genau, dann samstags drauf war noch eine Party. War auch super lustig, aber am Sonntag ging es mir dementsprechend irgendwie nicht so gut. Bisschen.
Hast du es übertrieben?
Ja, also es passiert mir ja selten, ne? Aber das war schon
das echt sagen unschön. Sie alle.
Das war unschön. Und am Montag musste ich direkt beruflich nach Mailand bis Mittwoch.
Ey, du bist ja auch unser Frequent Traveler.
Ja, den Status habe ich erreicht. Aber ich muss sagen, auf jeden Fall war das echt anstrengend. Und ich muss auch sagen, so im Sinne von, ne, du gehst halt wirklich beständig mit Kollegen, was ich auch cool finde, weil das europäische Kollegen sind und das Aufeinandertreffen finde ich immer cool. Mhm. Aber es kann auch anstrengend sein, dann quasi abends beim Abendessen zu reden. Du redest dann irgendwie vormittags, du redest mittags, du redest halt die ganze Zeit.
Du bist nie alleine.
Ja, und ich merke das auch, dass mein Kopf dann, wenn ich abends im Hotelzimmer liege, dann richtig so noch irgendwie weiterarbeitet und ich dann kaum zur Ruhe komme.
Mhm.
Also ich weiß nicht, ob du das auch kennst, so Situationen.
Ja, ich bin ja der Meister darin. Ich sag ja, ich glaube, seit April sage ich zu dir ja, eigentlich nehme ich mir ja vor, für dieses Jahr einen Tag am Wochenende frei zu haben. Und jetzt haben wir September und ich glaube, es war nicht einmal so.
Ja, wenn ich deine Storys höre, was du immer vorhast, denke ich mir, jetzt krieg ich schon selber Panik so.
Ja, und dann denke ich mir immer so, ja, Vanni, nächste Woche wird besser. Und dann fragst du mich wieder so, und was machst du nächste Woche? Ja, an dem Tag das, an dem Tag das und an dem Tag das. Und eigentlich mache ich noch das, aber eigentlich will ich das absagen. Und dann in der Sprachnachricht denke ich mir dann auch schon immer so, okay.
Wirklich immer dieses, aber das will ich eigentlich absagen. Aber warum eigentlich erst ausmachen?
Ja, da muss ich mich auch echt immer wieder selbst ermahnen oder ich ertappe mich da einfach, dass, ich meine, man will ja auch Sachen machen, aber tatsächlich verbringe ich zu selten Zeit mit mir alleine, weil ich finde so dieses Schlafen reicht halt
dieses leider. Schlafen, dieses Grundbedürfnis Schlafen
reicht halt nicht aus.
Ja, das stimmt. Aber es gibt natürlich auch Personen, mit denen fühlen sich 3 Stunden an wie 3 Sekunden. Und leider gibt es natürlich auch den umgekehrten Fall, ne?
Ja, absolut.
Und einige Menschen entladen unsere soziale Batterie einfach in dem Fall und andere füllen sie.
Ja, da hast du es ja sogar schon gesagt, ne? Der eine Begriff. Genau. Worum geht's denn heute?
Genau, nämlich heute geht es um nichts anderes als Social Battery.
Junge, bist du nicht die ganze Zeit auf Englisch und...
Sorry. Also, ich glaube, wir benutzen eher das englische Wort immer, deswegen hoffen wir, dass das okay ist. Aber es ist ja auch eine einfache Übersetzung. Also, soziale Batterie oder auch Social Battery genannt, geht es heute nämlich in dieser Folge. Und zwar erstmal zu dem Begriff überhaupt. Was bedeutet er? Nämlich Social Battery oder auch sozialer Akku handelt es sich um eine Metapher, die beschreiben soll, dass soziale Kontakte einem Menschen Energie rauben können. Denn jeder oder jede hat begrenzte Kapazitäten, mit Menschen Zeit zu verbringen und mit ihnen zu agieren. Und was löst eben Social Battery aus, beziehungsweise was beeinflusst unsere Social Battery? Erstmal hier die Frage, nämlich Becky, was sind die Einflüsse bei dir, die deine Social Battery beeinflussen?
Ja, Ja, tatsächlich haben wir da sogar anfangs jetzt gerade sogar drüber geredet, ne? Seien es jetzt Business Trips, auch wenn ich jetzt nicht auf viele Business Trips bin, aber nächste Woche bin ich tatsächlich den ganzen Tag in Köln auf Messe auch unterwegs.
Echt?
Ja, hier so innerhalb Deutschlands, juhu, ich würde auch gerne gerne mal nach Mailand fliegen. Aber also dann tatsächlich auch sehr viel Büro. Also
ja,
wenn man jeden Tag im Büro ist, dann natürlich auch, weiß ich nicht, Geburtstage, Hochzeiten, Junggesellenabschiede, Babypartys. Lass es auch mal Kinoabende sein, auch wenn man da nicht viel spricht. Treffen mit Freunden, Familien, also eigentlich alles, was ja soziale Interaktion vor allem braucht. Wobei ich auch trotzdem sagen muss, zwingend hängt es nicht immer auch, finde ich, mit sozialen Kontakten ab, weil wenn ich auch selbst zu Hause bin, aber dann andere Sachen mache und zum Beispiel einfach arbeite oder einfach mich mit anderen Themen beschäftige, die mich sozusagen nicht ausgleichen, dann ist das halt auch nicht fördernd oder ein Einfluss auf meine soziale Batterie.
Ja, es hat sich gerade so angehört, als würden dich soziale Kontakte einfach generell überfordern. Aber du meinst jetzt so dieser Overload, ne?
Ja, genau. Also
es war gerade so, alle sozialen Interaktionen, Geburtstage, alles einfach.
Nee, ich finde tatsächlich gut, dass du es nochmal sagst. Ich finde die Masse.
Ja, genau.
Also wenn ich das permanent um mich herum habe, also vor allem für mich persönlich, ich möchte jetzt nicht direkt schon ins Thema einsteigen, ist es für mich einfach schwieriger, dann auch mal Zeit für mich selbst dann irgendwann zu nehmen, weil man halt nur verplant ist. Aber andere kommen damit auch besser zurecht.
Ja, also so ist es bei mir auch sehr ähnlich. Ich habe das jetzt nicht so oft wie bei dir tatsächlich. Ich glaube, du redest da öfter darüber. Aber auch laut der Psychologin Dr. Meg Errol hängt das Tempo, mit dem unser sozialer Akku sich entlädt, mit verschiedenen Faktoren zusammen. Dazu zählen unsere Persönlichkeit, die Persönlichkeit der anderen Person, unser Bindungsstil und wie gestresst wir uns fühlen, sagt hier Errol. Für manche Menschen beispielsweise, hochsensible Personen, kann soziale Interaktion allgemein sehr fordernd sein, weil sie die Stimmungslagen anderer Personen wie Eindrücke sehr intensiv wahrnehmen können. Andere brauchen mehr Input von außen, um die Welt optimal zu erleben. Mhm. Also man merkt ja hier, dass sie auch sagt, dass manche ja auch, das kann natürlich auch förderlich sein für die Social Battery, dass man eben Zeit verbringt mit Familie oder Freunden. Also es kommt immer drauf an, was da für einen individuell förderlicher ist.
Ja.
Und ein weiterer Punkt, der die Social Battery entlädt, ist auch Unsicherheit. Was wir, glaube ich, beide auch erlebt haben. Ne? Also für mich ist oft im beruflichen Kontext der Fall. Bei dir war es aber auch mal privat zum Teil so, aber es kommt dann eher intrinsisch. Ne? Da reden wir später auch nochmal darüber. Und ein weiterer Punkt, der die Social Battery entlädt, ist auch Unsicherheit. Die kann aber auch intrinsisch sein, aber auch von außen kommen. Bei mir ist es meistens so, dass es in Arbeitskontexten ist.
Mhm.
Ich weiß, bei dir, Becky, das meistens auch, also Arbeitskontext, aber auch Freunde und Familie. Dazu kommen wir später nochmal. Ja. Dann auch zu wenig Self-Care. Da würde ich dich auch mal gerne fragen, was bedeutet eigentlich für dich Self-Care, Becky?
Das trifft sich eigentlich ganz gut, weil ich habe genau gestern mal eine Playlist bei mir auf Spotify erstellt, die tatsächlich Self-Care heißt.
Geil. Kannst du die mal teilen?
Ja, und da ist tatsächlich viel Meditation zu finden. Also so Sachen oder Achtsamkeitsübungen, wo ich mir mal selbst bewusst werde oder wo ich einfach mal Zeit mit mir selbst verbringe. Weil ich bin auch so ein Arbeitstier, ich arbeite sehr gerne, was aber tatsächlich dann auch positiver Stress ist, also sei es jetzt Podcasts oder auch andere Themen oder Projekte oder auch zum Beispiel Joggen gehen, das ist für mich auch Self-Care, mache ich aktuell immer noch zu selten, aber ich merke, das tut mir gut. Auch so kreative Sachen, also malen, und tatsächlich sind das alles Sachen, denen ich zu wenig Zeit gebe.
Ja.
Und für dich?
Dafür ist ja auch der Grund, ne, dass es sich dann eben sehr schnell entlädt. Ich merke das auch. Also bei mir ist das ganz, ganz doll Sport. Mhm. Wenn ich keinen Sport mache, dann merke ich einfach, dass ich viel anfälliger bin für das alles. Dann auch irgendwie Zeit mit mir selber, also im Sinne von Achtsamkeit, Meditation, was ich auch viel zu selten mache. Ich glaube, schon 2022 war mein Jahresvorsatz meditieren. Mhm. Und ich habe seitdem halt auch nie, überhaupt nicht gemacht. Und auch Zeit mit Freunden verbringen, aber auch eigentlich nur mit ein paar, also eine Handvoll, die mir, wo es einfach nicht anstrengend ist, wo ich einfach weiß, wir könnten auch zusammen auf der Couch liegen, so wie jetzt mit dir, und es würde mich einfach überhaupt nicht anstrengen. Also, genau, aber da merke ich auf jeden Fall, zu wenig Selfcare ist ein sehr, sehr großer Punkt, dass eben dieser Eimer irgendwann überläuft. Und wenn wir ständig in sozialen Interaktionen ohne ausreichende Pausen stehen, kann unser sozialer Akku schneller leer laufen. Denn Stress und emotionale Belastungen wie Konflikte oder auch hohe Erwartungen in sozialen Situationen tragen auch dazu bei. Wie eben gesagt, also bei mir halt sehr stark im Arbeitskontext.
Ja, ich meine, das ist ja tatsächlich auch eine Sache, da geht jeder von uns jeden Tag hin, sei es jetzt aber remote oder auch im Büro. Und natürlich will man da ja auch funktionieren, weil ich meine, man packt ja jetzt auch, je nachdem, wie die Beziehung zu seinen Arbeitskollegen und Kolleginnen ist, da auch nicht immer mit seinen eigenen Gefühlen direkt aus. Ne? Also sei es, du hast jetzt irgendwie mal einen schlechten Tag wegen, was weiß ich, gehst ja nicht auf die Arbeit und sagst, ah ja, ich habe jetzt gerade einen schlechten Tag, sondern eigentlich willst du ja überwiegend funktionieren. Das heißt, du vermeidest dann auch wieder diese Gefühlswelt und das setzt ja dich oder den Körper oder die Psyche dann auch nochmal unter Stress.
Ja, und ich glaube, das kannst du auch nur auf einem gewissen Zeitraum vielleicht aufrechterhalten, dass es dann auch mal okay ist, dass du das vielleicht vorspielst und nicht zur Arbeit rennen musst und sagen musst, ich habe heute einen super scheiß Tag aufgrund von XY so. Mhm. Aber ich glaube, auf Dauer kann man das nicht aufrechterhalten, vor allem, wenn du nicht diese Faktoren hast, wie Self-Care etc., die dich eben da wieder aufladen. Und dieses Thema Erwartungen kann natürlich auch eine innere Erwartung an uns selbst sein, die auch eben Einfluss nehmen kann auf unsere Social Battery. Also wer sich ständig verpflichtet fühlt, alle sozialen Anforderungen zu erfüllen, wird auch schneller erschöpft sein. Und zudem können auch laute Umgebungen und große Menschenmengen für manche Menschen total überfordernd sein und somit auch die Social Battery schneller entladen.
Ja, ich kenne auch viele, die zum Beispiel auch seit Corona, jetzt nicht wegen Corona selbst, aber sagen, sie haben es verlernt, in Menschenmassen unterwegs zu sein und dass es sie einfach überfordert. Und ich überlege gerade, gestern war ich tatsächlich in diversen Malls unterwegs und da sind auch tausende von Menschen. Und ich glaube, in irgendeinem Shop war es so voll. Und dann höre ich nur, wie eine so an mir vorbeiläuft und sagt, boah, ich hasse Menschen, das ist mir einfach zu viel.
Ja.
Und das dachte ich mir so, okay, wahrscheinlich denkt das einfach gerade jeder.
Ja, das kenne ich aber auch, dass man dann wirklich so, genau in diesen Situationen, so Einkaufszentren habe ich nämlich jetzt auch gerade als erstes gedacht, dass ich das da super anstrengend finde. Also es kommt aber auch wirklich drauf an, wie ich drauf bin. Ob ich das gerade ab kann oder ob ich wie so einen inneren Fluchtinstinkt habe, dass ich da einfach so schnell wie möglich raus will.
Mhm. Und auch noch zu deinem Punkt mit den inneren Erwartungen. Ich musste tatsächlich direkt an so einen People-Pleaser denken.
Ja.
Also an jemanden, der eigentlich eher darum bemüht ist, ohne das negativ zu meinen jetzt, dass es den anderen gut geht oder beziehungsweise andere und die Situation an erste Stelle setzt und sich selbst eigentlich nach hinten priorisiert.
Wir.
Ja, wir heben jetzt auch mal die Hand.
Und wie erkenne ich denn überhaupt, dass meine soziale Batterie leer ist und welche Symptome können da auch auftreten? Also so ein typisches Anzeichen ist das Bedürfnis nach einem sozialen Rückzug. Also ein Beispiel, was wir beide nämlich auch sehr gut kennen.
Mhm.
Wir sitzen in einer Runde mit Freunden, Familie, sonst wem und sehen uns aber danach eben die Zeit alleine zu verbringen und wieder nach Hause zu gehen. Also einfach allein zu sein, nicht mit irgendwem zu reden. Und oft treten da auch Gefühle von Erschöpfung auf, also mental, aber auch körperlich. Also das ist ein Zusammenspiel, das ist nicht nur mental. Und es kann sich eben Müdigkeit, Antriebslosigkeit und dem Wunsch nach Ruhe auch äußern.
Mhm. Kann ich absolut nachempfinden.
Ja. Und es liegt dann auch in dem Moment, finde ich, nie an den Menschen, mit denen ich gerade bin. Also das hat nichts damit zu tun oder meistens nicht. Dazu kommen wir auch später nochmal, wie man vielleicht doch erkennen kann, dass das an den anderen liegt, mit dem man vielleicht nicht mehr kompatibel ist. Aber für mich ist auch oft so, dass es nicht unbedingt jetzt zum Beispiel an meinen Kollegen liegt, sondern ich gerade wirklich einfach das brauche für mich.
Ja, ich muss auch sagen, ich war mal auf einem Junggesellenabschied, da waren wir auch 10 Mädels, 5 Tage zusammen in einem fremden Land und es war auch eine mega geile Zeit und irgendjemand hat dann so nach 3 Tagen gesagt, boah, meine soziale Batterie ist gerade leer und ich dachte mir einfach nur so, ja, das ist ja der Knaller, also es geht ja auch anderen Leuten so und ich glaube, ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich sie da nochmal drauf angesprochen habe, aber sie hat auch gesagt, ja, irgendwie diese Gegebenheit mit so vielen Leuten, so viele Tage zusammen, ist richtig toll, aber sie braucht jetzt gerade mal kurz Ruhe.
Ja, und ich finde es voll cool, dass sie das ausgesprochen hat, weil so ging es mir auch auf dem Junggesellenabschied dieses Jahr auf Malle. Einen Abend habe ich dir, glaube ich, auch geschrieben, wo ich einfach gesagt habe, so, boah, ich gehe jetzt schon hoch, Mädels, so, weil ich einfach gemerkt habe, irgendwie ist mir das gerade zu viel, obwohl die Tage super cool waren, die Truppe war mega. Das hat richtig Spaß gemacht und es lag eben auch nicht an den Mädels, sondern ich habe in dem Moment einfach gedacht, ich würde jetzt einfach gern ins Zimmer da liegen und mit keinem reden.
Ja.
Also ist cool, dass man das auch ansprechen kann. Und ein weiteres Merkmal ist auch die Abstumpfung und Gleichgültigkeit in Gesprächen. Und das kann halt auch bedeuten, dass man aber auch Schwierigkeiten hat, eben Interesse oder Begeisterung dann in dem Moment zu zeigen und es eben seinem Gegenüber auch erzählt oder halt auch zeigt, dass man halt so wirkt, als hätte man keine Empathie, obwohl es eben auch, wie eben gesagt, dass es eben nicht an der anderen Person unbedingt liegt.
Ja, dass es dann eher so wie ferngesteuert ist. Wobei ich auch sagen muss, mich erinnert das ein bisschen an die Situation, wenn man irgendwo auf irgendeinen Menschen, sei es jetzt auch im Arbeitskontext, ist, trifft, der sehr gerne viel erzählt.
Oh ja.
Und du eigentlich keinen Bock und keine Zeit hast. Und dann machst du nur so, ja, wirklich? Echt? Also ich finde, die Richtung geht's auch. Aber ich glaube, wenn man als Inhaber der sozialen Batterie in dem Moment das Gefühl hat, ausgebrannt zu sein, ist man wahrscheinlich im Kopf permanent mit seinen eigenen Gedanken gerade beschäftigt, dass man gerne nach Hause möchte, dass es einem zu viel ist. Und dann hat man wahrscheinlich gar nicht mehr die Kraft, aktiv an dem Gespräch teilzunehmen.
Genau, und deswegen hat man, also kann auch dazu führen, dass man eben Konzentrationsschwierigkeiten hat, wie du gesagt hast, diesem Gespräch überhaupt zu folgen oder überhaupt zuzuhören, zu antworten. Und das kann auch eben eine Folge davon sein. Wir haben ja gerade auch schon gesagt, wie sich das bei uns äußert. Ihr könnt uns auch gerne nochmal Nachrichten schicken auf Instagram, E-Mails etc., wie es sich vielleicht bei euch äußert oder wie ihr damit umgeht.
Ja, bin ich auf jeden Fall mal gespannt, was da so für Rückmeldungen kommen. Weil wir kennen ja auch alle den Begriff toxische Freundschaften. Da hast du auf jeden Fall was mitgebracht heute, Vanni, für mich. Ne?
Genau.
Oder für uns. Und ich finde auch, das ist nicht der einzige Faktor. Also es sind sehr, sehr viele Themen. Und da sind wir mal gespannt, was ihr uns da so zu berichten habt. Und natürlich gibt es ja dann auch diesen Unterschied, ne? Es gibt extrovertierte Menschen und auch introvertierte Menschen. Aber wie verhält sich das bei den beiden Kategorien sozusagen für ihre soziale Batterie?
Weil ich finde eigentlich, dass man ja manchmal eh sagt, okay, introvertierte Menschen sind sowieso leiser und dann merkt man das vielleicht gar nicht so, den erstmal an. Und wenn du jetzt normalerweise sagst, du bist eigentlich immer super happy und immer gehst auf alle zu und bist eigentlich ein offener Mensch in einem Freundeskontext oder in einem Arbeitskontext und was bei mir auch eigentlich der Fall ist, dann denke ich mir auch manchmal so, okay, ich glaube, das würde schneller auffallen, wenn ich dann auf einmal einfach gar nichts mehr sage.
Ja, man wird dann halt das komplette Gegenteil. Ja. Da habe ich sogar was richtig Gutes gelernt bei Panikattacken und Vermeidungen, aber das ist auf jeden Fall ein anderes Thema, aber da ging es auch auf jeden Fall um soziale Interaktionen und Gespräche und dass man auf einmal gegenteilig handelt, wie man es sonst macht.
Ja.
Also werden wir auf jeden Fall wann anders noch besprechen. Genau, aber man sagt, extrovertierte Menschen laden ihre soziale Batterie häufig eben durch Interaktionen mit anderen auf, ne? Und brauchen auch die Aktivitäten mit anderen, um sich eben energiegeladen zu fühlen. Und Introvertierte fühlen sich dagegen eher schnell erschöpft durch die ganzen sozialen Interaktionen und benötigen einfach viel mehr Zeit mit sich allein auch, um die Batterie aufzuladen. Und deswegen sagt man auch einfach, dass eben die soziale Batterie sich von Introvertierten in der Regel auch schneller entlädt als die von Extrovertierten. Und dieser Unterschied beruht auf den unterschiedlichen Wegen, wie beide Persönlichkeitstypen eben Energie gewinnen und verbrauchen. Und auch, wie du es jetzt eben gesagt hast, keiner würde uns jetzt, glaube ich, aus dem Lehrbuch unterschreiben, okay, Vanni und Rebecca sind introvertiert. Ich glaube, wir wären auch schon eher so bei den Extrovertierten eingegliedert von der Art, wie wir erscheinen. Aber trotzdem brauchen wir halt trotzdem auch Zeit für uns alleine. Und deswegen finde ich das ganz gut. Es gibt nämlich auch Mischtypen.
Hätte ich nämlich gesagt, dass wir das eher sind.
Sogenannte Ambivertierte, bei denen es eben sehr darauf ankommt, mit wem sie in sozialer Interaktion stehen. Danach entscheidet sich, ob die Situation eher entladend oder aufladend ist. Und da würde ich es auch wieder nicht pauschalisieren. Es ist jetzt nicht unbedingt mit wem, sondern auch generell, was die ganze Gesamtsituation einfach ist.
Ja, beides, genau.
Genau, aber oft ist es ja so, dass wir im Leben uns und auch unsere Bedürfnisse einfach oft zurückstellen, das heißt auch unsere eigenen Wünsche, weil wir ja denken, es auch anderen recht machen zu müssen. Also hier wieder so ein bisschen das People-Pleasing trifft natürlich nicht auf alle zu. Das Problem ist einfach, dass wir andere so oft wichtiger als uns nehmen und richten den Fokus so stark auf sie, dass wir uns eben selbst dabei verlieren. Und ich fand es ganz interessant, ich habe den Satz schon sehr oft gehört, also ich weiß nicht, ob es Ratgeber, irgendwelche Podcasts oder irgendwelche Blogartikel waren, aber es gibt diesen Satz, du bist der Durchschnitt der 5 Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Kannst du das so bestätigen? Findest du es irgendwie schwierig, auf diese Frage gerade zu antworten?
Ja, also klar hat man ja Gemeinsamkeiten mit seinen besten Freunden oder Freundinnen. Und deswegen würde ich schon sagen, irgendwo ja. Was aber eher solche Sachen angeht, wie so Kerncharakteristika, also sowas wie Ehrlichkeit, Vertrauen etc. Da finde ich schon, weil ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, Thema toxische Beziehungen oder Freundschaften, mit jemandem befreundet zu sein, der ein Lügner ist oder eine Lügnerin ist.
Ja.
Wo ich von mir sagen würde, ich bin's nicht. Und ich glaube, da trifft es natürlich nicht zu. Ich finde es schwierig irgendwie, wenn ich jetzt so meine 5 Menschen so angucke, weiß ich nicht. Sehr schwierig.
Ich finde, häufig übernimmt man ja auch von anderen dann so den Sprachgebrauch.
Oh ja, also das stimmt.
Ich glaube, was wir jetzt oder was du mal von mir übernommen hast, ist das tatsächlich.
Unterbewusst.
Und mir ist das tatsächlich auch schon bei meinem Teamleiter auf der Arbeit aufgefallen, dass er jetzt auch ganz oft tatsächlich verwendet.
Ja, witzig.
Und von einer anderen Freundin habe ich auch noch mal was anderes übernommen. Und ich finde, also ich finde es interessant, dass man so den Sprachgebrauch irgendwie übernimmt.
Das ist mir auch aufgefallen von einer meiner besten Freundinnen, die auch immer bestimmte Sätze so sagt. Und wenn ich dann Zeit mit ihr verbringe, dann merke ich, dass ich die übernehmen will, ist dann aber lasse, weil ich mir eigentlich denke, das ist nicht mein Sprachgebrauch. Aber von mir hast du nichts übernommen.
Doch, dann ist so.
Ist so?
Das darf ich von dir.
Ist so.
Ja.
Du hast sogar ein Skript geschrieben als Kommentar, ist so.
Ja, deswegen, also wir morphisieren alle ineinander. Ich hoffe, das war jetzt auch das richtige Wort für.
Wir hängen zu viel ab.
Ja. Aber generell sollte man einfach viel strenger mit sich sein, wenn es darum geht, das Leben zu genießen. Diesen Satz hatte ich auch mal in unserer recherchierten Quelle gelesen. Und ich finde, der Satz ist an sich okay, es stimmt schon, man sollte das Leben genießen. Aber gleichzeitig, finde ich, könnte der auch Druck auflösen. Und da kam so direkt das Phänomen oder das Prinzip FOMO, also Fear of Missing Out. Weil ich finde, dieses, man sollte überhaupt öfter streng mit sich sein, wenn es darum geht, das Leben zu genießen. Aber wie definierst du genießen? Was heißt genießen? Wie muss ich es genießen? Und the fear of missing out ist die Befürchtung, dass eben Informationen, Ereignisse, Erfahrungen oder Entscheidungen, die das eigene Leben verbessern könnten, verpasst werden. Damit einhergeht die Angst, dass Entscheidungen bezüglich einer möglichen Teilnahme oder Nicht-Teilnahme bereut werden können. Was aber interessant ist, also bei FOMO handelt es sich tatsächlich um ein gesellschaftliches Phänomen und nicht um eine psychische Erkrankung.
Ja, und ich glaube, das kennt auch jeder. Und ich finde vor allem, wenn man eben gerade diese Self-Care-Time oder diese Me-Time für sich nehmen möchte und einfach mal zu Hause ist. Also dieses Wochenende war ich einfach nur zu Hause und fand es eigentlich richtig geil. Also ich kann nicht chillen. Das weiß die Becky, ich kann einfach nicht irgendwie auf der Couch liegen und 3 Stunden Netflix gucken, leider. Also ich habe dann angefangen, meine Klamotten auszusortieren, meine ganze Wohnung zu putzen, meine Steuer zu machen. Also
ist aber auch geil, außer das mit der Steuer. Aber ich bin stolz auf dich.
Ja, danke. Also es macht schon, ich weiß nicht, für mich ist es so Me-Time. Ich höre dann Podcast dabei oder so. Aber natürlich definiert das jeder anders. Aber im Sinne von, ich bin einfach nur zu Hause mit mir selbst. Und eine Studie deutet darauf hin, dass soziale Medien zu einer Art sozialen Burnout beitragen können. Nämlich zu dem Thema FOMO. Also wenn wir in dieser Selfcare-Zeit eigentlich sind und uns dann eben noch super viel auf Social Media aufhalten, wird natürlich diese FOMO total unterfüttert, ne? Dass wir eben dann denken, boah, eigentlich müsste ich gerade woanders sein. Ich verpasse die Party, ich verpasse das Event, ich verpasse es, mit Freunden essen zu gehen.
Ich verpasse es, die Welt zu sehen und dauernd im Urlaub zu sein.
Genau, auch zu reisen. Und wenn eben aber diese Social Battery einfach leer ist und man eigentlich gerade weiß, ich brauche die Zeit für mich, dann sollte man auch ganz stark darauf achten, vielleicht auch Social Media zu reduzieren, weil es eben einfach nur, ja, FOMO befeuert und auch nicht dabei hilft, die Social Battery vielleicht aufzuladen, je nachdem, welcher Typ ihr seid.
Mhm.
Weil ich merke das selber, manchmal merke ich das gar nicht, dass mein Finger einfach schon auf diese App geht und dann öffne ich die und denke, ich wollte ja gar nicht drauf.
Ich habe mir jetzt auch so einen Timekeeper gesetzt beim Handy. 15 Minuten Instagram, 15 Minuten TikTok, weil ich mich auch da erwischt habe, ich sitze da und gucke eine Serie und gehe auf einmal auf Instagram. Und ich mir denke, warum? Guck doch einfach diese Serie.
Ja, ist echt, man versucht da irgendwie Multitasking und kriegt am Ende gar nichts mit. Also natürlich haben wir so einen gewissen Druck, irgendwie jedem gerecht zu werden, viele Freunde zu sehen etc. Und es gibt natürlich auch Treffen, die man überhaupt nicht absagen kann, also und auch nicht will vielleicht.
Ja.
Wie runde Geburtstage, Babypartys, Hochzeiten etc. Aber natürlich ist es so, dass eben manche Menschen, wie vorher schon gesagt, entziehen uns Energie und andere geben uns diese Energie. Und ich muss sagen, dieses Phänomen ist mir zumindest erst so seit vielleicht 1,5 Jahren selber bewusst geworden. Wie ist es bei dir?
Ich habe auch echt mal lange überlegt und ich erinnere mich nicht daran, das Gefühl vor dem Beginn meiner Panikattacken zu haben. Ich meine, gut, das mit den Panikattacken war ja dann 2016, 2017. Und klar, seitdem habe ich mich ja bewusst mit meiner Psyche auseinandergesetzt und mit meinem Werdegang. Und ich weiß nicht, ob das dann auch so ein bisschen dieser Türöffner auch dafür ist, um zu sagen, okay, ich habe irgendwie eine begrenzte soziale Batterie und ich muss drauf achten. Weil davor war es irgendwie schon sehr unbekümmert.
Ja, bei mir ist es tatsächlich auch so, glaube ich, dass es erst so offiziell wurde, dass ich mir überhaupt Gedanken darüber gemacht habe, auch wie ich mich gerade fühle und was ich gerade eigentlich wirklich brauche, weil mir auch meine Therapeutin immer gesagt hat, wenn zum Beispiel sowas wie Sport etc., wenn ich das eben nachlasse, dass das dann eben solche Faktoren sind, die das Ganze negativ begünstigen, wenn ich es nicht mache. Also da habe ich es auch tatsächlich erst gelernt, aber so richtig merke ich das, glaube ich, erst seit 2 Jahren. Ich weiß aber nicht, wieso.
Vielleicht kommt es auch mit dem Alter.
Ja, das kann auch sein.
Wir haben jetzt schon ein paar Mal aber auch gesagt, dass eben nicht immer die Menschen die Auslöser sind oder auch diejenigen sind, die einem die Energie entziehen. Und ich muss sagen, das kenne ich nur zu gut. Also manchmal mache ich mir das Leben selbst schwer, ne? Also bezüglich auch einfach bestimmten Personen, die ich treffe. Und anfangs habe ich auch immer gesagt, oh, die Treffen sind so anstrengend. Oh, eigentlich will ich das gar nicht. Und klar kam ich dann nach Hause und war happy und dachte mir, ach, war ja ein cooles Treffen, aber ich war dann immer ausgelaugt. Und ich muss sagen, ich habe mir diese negativen Gedanken und den Druck auch selbst gemacht. Und klar gibt es ein paar Dinge in der Beziehung mit den Personen, die nicht so optimal sind, aber ich habe die ganze Situation mit meiner Therapeutin damals auch analysiert und sie hat dann auch gesagt, ja, was ist denn die Konsequenz auch so durch die Freundschaft irgendwie und oder was passiert mir denn, wenn ich mir meine negativen Gedanken mache? Und tatsächlich würde gar nichts passieren. Also ich habe einfach mit meinen negativen Gedanken meine soziale Batterie selbst entladen.
Ja, ja.
Und habe mir sozusagen innerlich den Druck selbst auferlegt und habe auch dauernd in der Situation, in den Treffen mit den Personen analysiert und geschaut und war halt auch in diesem, okay, du musst funktionieren, das muss alles passen, du darfst nicht angreifbar sein, was ja total depp ist. Und
in deinem Fall.
Genau, in meinem Fall. Und da hat meine Therapeutin dann nämlich auch quasi mit mir analysiert. Und da kamen wir eben auch drauf, dass eben nicht die Personen der Fehler sind, sondern tatsächlich ich. Und in der Therapie habe ich da neue Mechanismen kennengelernt und habe dann auch diese angewendet und habe dann direkt gemerkt, wie dann auch die Treffen mit den Personen viel, viel besser für mich geworden sind. Und da ist auch ein treffendes Zitat aus dem Buch, was wir für unsere Recherche genutzt haben, richtig gut. Egal, was dir das Leben anbietet, du hast immer die Wahl, wofür du dich entscheidest, wie du dich dabei fühlst und was du daraus machst. Und im Prinzip ist es ja so. Ich meine, natürlich gibt es toxische Freundschaften, toxische Beziehungen. Deswegen kann ich sagen, meine Erfahrung ist jetzt nicht pauschal, auch die für alle anderen, die ist nicht immer gültig. Aber bei mir habe ich dann einfach selber gemerkt, ich selber kann aufhören, meine soziale Batterie mit meinen negativen Gedanken zu entladen.
Ja. Ja, da muss man erstmal selber auch überlegen, ne, woran liegt es denn überhaupt? Liegt es wirklich an mir? Liegt es an der anderen Person? Ich glaube, da muss man selber so ein bisschen Analysearbeit betreiben.
Ja. Ja, und da war auch nochmal ein gutes Zitat aus dem Buch, und zwar, die Wahrheit ist reine Fiktion. Erst durch unsere Gedanken wird etwas gut oder schlecht, unmöglich oder möglich. Und da habe ich mich dann einfach auch wieder selbst drin gesehen.
Ja, das stimmt definitiv. Und dementsprechend kann man eben auch erstmal schauen, wir haben ja eben schon über toxische Freundschaften gesprochen, ob eben Freunde oder auch, es geht hier generell um Beziehungen auch, kann man das Gleiche anwenden, einem einfach gut tun. Und was sind überhaupt toxische Freundschaften? Da ist eben ein Ungleichgewicht, dass eine Person viel, viel mehr gibt als die andere.
was eben negative Auswirkungen auf die mentale Gesundheit der gebenden Person hat. Also die Person, die natürlich mehr investiert in diese Freundschaft.
Mhm.
Und erste Anzeichen können hier auch sein, Erschöpfung nach jedem Treffen, negativer Einfluss auf das Selbstbewusstsein auch. Also ich hatte selber mal sogar, dass ich nach einem Treffen mit einer Freundin dachte, irgendwie waren die Aussagen jetzt echt komisch und auch so ein bisschen Neid war da etc., wo ich jetzt auch denke, okay, muss vielleicht nicht sein.
Mhm.
Aber natürlich sind nicht alle Anzeichen wirklich auch offensichtlich. Also Streit allein bedeutet auch nicht gleich Toxizität, also da muss man auch ein bisschen differenzieren. Überwiegen eben diese negativen Aspekte, sollte die Freundschaft dementsprechend hinterfragt werden. Und ich würde jetzt hier einmal gerne die Warnsignale einer toxischen Freundschaft euch vorstellen, die wir eben recherchiert haben. Das erste ist eben die Einseitigkeit. Also es herrschen nur einseitige Erzählungen zum Beispiel oder es gibt auch immer nur eine Person, die sich nach einem Streit oder nach irgendwelchen Auseinandersetzungen entschuldigt. Dann ist es eben kein Gleichgewicht da. Und sollte dies zum Dauerzustand werden, kann es problematisch werden. Zweiter Punkt, Egoismus. Also die eine Person redet zum Beispiel immer nur von sich selber, interessiert sich nur für die eigenen Sachen oder lenkt auch nur die Gespräche auf sich. Also ich finde es auch immer nervig, wenn es Leute gibt, die überwiegend, wenn man zum Beispiel sagt, ja, ich war in Australien und ohne dich ausreden zu lassen, kommen die direkt an mit, ja, ich war auch in Australien und ich habe das und das gemacht und das und so ja. Und lenken damit eben immer nur auf sich. Und das ist halt irgendwie so ein Dauerzustand bei dieser bestimmten Person.
Ja, dann kommst du so nach Hause und denkst dir so, ja, okay, jetzt weißt du ganz viel über die Person, aber die Person weiß eigentlich gerade gar nichts mehr über dich.
Genau, und die Person fragt vielleicht auch einfach nicht bei dir nach. Dritter Punkt ist Neid. Also du hast eben zum Beispiel eine Klausur gut bestanden, tollen Job, baust gerade dein Traumhaus, hast es gekauft, was weiß ich. Und die Person freut sich nicht mit dir. Also ich finde es ganz, ganz schlimm, wenn eben Freunde oder Freundinnen da eifersüchtig sind, ne, oder missgünstig sind oder eben einfach sich nicht mit dir freuen. Man sollte sich wirklich, die Freude sollte auf beider Seiten sein. Und nur weil man sich das vielleicht selber wünscht, was man ja auch darf, sollte man sich aber auch mit der anderen Person mitfreuen können.
Ja, sehe ich auch so.
Der vorletzte Punkt ist die Rücksichtslosigkeit. Also die Personen werden einfach zum Beispiel versetzt, da sie eben keine Priorität sind. Das kann ja gleichermaßen auch eben Freundschaften, das kann auch bei Familie sein, es kann auch bei Beziehungen, also bei Liebesbeziehungen sein, weil eben andere einfach wichtiger erscheinen und auch keine Rücksicht auf die Gefühle des anderen genommen wird, sind auch erste Anzeichen von Empathielosigkeit und Anzeichen einer toxischen Beziehung.
Ja, die andere Person ist eigentlich einfach egal, sozusagen.
Genau, also man macht zum Beispiel jedes Mal ein Treffen aus und dann kommt was angeblich Besseres für die andere Person und die Person sagt ab.
Ja.
Also da hätte ich irgendwann gar keinen Bock mehr drauf. Fünfter Punkt, letzter Punkt ist die Manipulation, nämlich das sogenannte Gaslighting. Also als Beispiel, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ja, du hast mich jetzt heute versetzt und es hat mich verletzt, dass du lieber mit Person X was trinken gehst, dann sagt eben die toxische Person, ja, sei doch nicht eifersüchtig auf die andere Person, ich habe doch schon letzte Woche was mit dir gemacht, wieso bist du immer direkt verletzt etc. Und es ist eben eine ganz starke Art von Manipulation, da die Person eben die Gefühle in Frage stellt und auch ganz, ganz stark den Selbstwert beeinträchtigen kann. Und ich kenne das auch stark von Narzissten, die das machen. Also das sind sehr narzisstische Züge, was wir wahrscheinlich in einer anderen Folge nochmal...
Ja, noch mal eine eigene, aber vielleicht auch nicht nur eine dazu.
Genau, behandeln, was wirklich sehr, sehr schwierig ist, weil sich dann eben die Person fragt, ja, bin ich vielleicht wirklich so? Übertreibe ich? Oder sind meine Gefühle vielleicht nicht berechtigt etc.? Und das kann eben wirklich, ja, eine Person dazu führen, dass ihr eben Selbstbewusstsein komplett am Boden ist und man sich immer wieder selber hinterfragt, obwohl man eigentlich recht hat und obwohl eigentlich auch in einer Freundschaft solche Gedanken Platz haben sollten.
Ja.
Und natürlich muss man die Freundschaft nicht direkt beenden, wenn diese ganzen Anzeichen da sind, sondern kann eben auch auf Verdacht erstmal gewisse Dinge ansprechen und schauen, ob die Person dann eben die Dinge verbessert und wirklich gewillt ist, auch an dieser Beziehung zu arbeiten. Und hier haben wir nochmal ein Zitat aus dem Buch, nämlich von einem Therapeuten, der sagt, es zahlt sich aus, immer mal wieder Inventur zu machen, das Lebenslager aufzuräumen und zu entscheiden, was oder wer fliegt. Was denkst du über diesen Satz jetzt auch in Bezug gerade auf die toxischen Beziehungen oder Anzeichen?
Ich glaube, da bin ich tatsächlich manchmal zu People-Pleaser und hoffe auch immer noch in das Gute des Menschen oder dass man sich irgendwie weiterentwickelt, auch in der Beziehung. Ich sage rein jetzt, wenn ich das lese und auch sage, okay, das sind die Fakten für eine toxische Beziehung oder Freundschaft, würde ich jedem raten, okay, schmeiß die Person aus deinem Leben.
Ja.
Ich finde, und da sind wir auch wieder bei unserer letzten Folge mit dem Tinder-Schwindler. Sobald du emotional mit involviert bist, wird es schwieriger. Also diese Inventur, um das Lebenslager aufzuräumen, ist, glaube ich, sinnvoll, aber sehr, sehr schwierig. Weil würde ich jetzt auch auf einem Blatt Papier die Person draufschreiben, und es kann auch Familie sein, ja, so Familie, Freunde, Partner, wie auch immer, die mir mal nicht gut tun. Ich wüsste jetzt auch nicht, ob die dann direkt toxisch wären tatsächlich. Also da müsste ich wahrscheinlich echt mal so einen Workshop für mich allein machen.
Definitiv. Aber ich glaube, das ist auch eine extreme Situation, ja, wenn jemand wirklich lügt, manipulativ, ja, ist, dich verletzt. Also da geht es irgendwie, glaube ich, so ein bisschen darum, dass man schauen muss, tut die Person mir wirklich, wirklich gar nicht gut? Ja. Oder, so wie jetzt bei mir zum Beispiel, gehe ich jetzt aus dem Treffen mit der Freundin und denke mir, na, weiß nicht.
Ja, war nicht so geil.
Ja. Genau, so, ja, okay, ich würde jetzt nicht, wenn ich Freizeit habe, die Person zu meiner Priorität machen, weil einfach das Treffen mir nicht so viel gegeben hat im Sinne von irgendwie, dass ich mich danach besser fühle, was man ja nach einem Treffen mit Freunden haben sollte. Mhm. Und ich glaube, da muss man natürlich unterscheiden zwischen diesen wirklich einer toxischen Beziehung, die einem nicht gut tut, weil in dem Sinne, diese Inventur durchzuführen, finde ich immer ganz, ganz gut, weil man sowieso wahrscheinlich, je älter man wird, nicht mehr 3000 Freunde hat.
Ja, das stimmt.
Oder sich auch mal nur zweimal im Jahr sieht, selbst mit Freunden, die man wirklich gerne mag, dann geht man halt 2-3 Mal im Jahr weg, weil es halt einfach auch nicht anders geht.
Mhm.
Aber ich glaube schon, dass es mal ganz hilfreich sein kann, sich wirklich zu überlegen, wie fühle ich mich nach dem Treffen mit der Person und was löst es in mir aus, wenn ich irgendwie, ja, am Ende des Treffens mich leerer fühle von meiner Social Battery her als vorher.
Ja, die Checkliste könnten wir ja vielleicht auch auf Instagram noch hochladen.
Ja.
Vielleicht hilft es euch ja dann auch direkt weiter.
Und ich habe jetzt hier noch ein Zitat aus dem Buch, nämlich: Letztendlich geht es doch immer darum, nicht so viel von anderen zu erwarten, sondern sich selbst mehr zu vertrauen. Weil den Weg, den wir gehen, schließlich niemand außer uns geht. Vielleicht gehen andere an unserer Seite. Vielleicht biegen sie auch irgendwann ab und verlassen ihn und dadurch auch uns. Wichtig ist, dass wir bei uns bleiben.
Ja, das war schon ein richtig guter Einstieg mit dem Zitat in unsere Tipps und Tricks für euch. Und zwar, wie kann man es vermeiden, dass sich die Social Battery sehr schnell entlädt oder was kann man dagegen machen? Und zwar ist es wichtig, finde heraus, was dich stresst. Hört sich jetzt erstmal natürlich super einfach an, aber identifiziere Situationen und Stressfaktoren, die deine soziale Energie am meisten belasten und schränke sie so weit wie möglich ein. Organisiere stressige Ereignisse wie Arbeitstreffen im Voraus, damit du keine anderen anstrengenden Aktivitäten davor planst und mit einer vollen sozialen Batterie in anstrengende Situationen gehen kannst.
Genau, aber ich finde auch, wenn du halt weißt, okay, das Treffen irgendwie wird jetzt schon anstrengend sozusagen, in meinem Kopf ist es schon, oh nee, ich weiß nicht, etc. Da kann man sich ja auch schon versuchen, zumindest darauf einzustellen.
Ja, finde ich, ist auch ein richtig guter Tipp. Und nicht so wie ich, mit dir freitags auf ein Festival gehen, samstags mit dir eine Folge aufzunehmen. Und sonntags wollte ich ja dann eigentlich noch einen Pilateskurs und an den See.
Ja, das ist...
Aber du raubst mir nicht meine Energie.
Danke. Nein, aber das ist wirklich so. Also ich glaube, diese Identifikation mal zu überlegen, ist eigentlich ganz wichtig. Und da auch mal ein bisschen zu schauen, wie kann ich meine Termine vielleicht besser organisieren und es besser machen als Becky.
Ja, ich sollte mir die Folge selbst anhören.
Ja, mach das mal.
So, weiterer Tipp von uns ist natürlich auch Energieräuber meiden. Also auch wenn sie leider dafür nichts können. Das heißt, dass man natürlich auch mit Personen, die man zwar sehr gern mag, die aber eben einen Kraft kosten, weniger Zeit verbringen soll oder verbringen kann. Und das heißt, wie wir auch jetzt schon sehr oft betont haben, das heißt nicht unbedingt, mit der Person ist irgendwas falsch oder verkehrt, sondern unser Energielevel passt gerade einfach nicht zusammen und es strengt uns gerade an. Und es kann natürlich auch in einem anderen Moment vielleicht ganz anders sein und viel besser sein. Aber auch da können wir dann, ich sag's auch mal so, ehrlich ins Gespräch gehen und vielleicht auch einfach sagen, hey, mir ist das gerade einfach zu viel, ich schaffe das gerade nicht, können wir uns denn irgendwann anders treffen?
So Freunde liebe ich ja, die dann auch wirklich vollkommenes Verständnis dafür haben.
Ja.
Wenn man offen sagen kann, sorry, mir ist es einfach zu viel heute, können wir es verschieben. Fertig.
Ja, finde ich voll legitim. Und so würde ich auch niemals persönlich nehmen.
Ja, und man muss es eigentlich auch gar nicht erklären. Ne? Du musst dann nicht irgendwie einen kompletten Absatz schreiben mit, ich hatte gestern das und heute das und heute das. Sondern nein, das ist einfach so dann. Ist doch okay.
Ja, und ich weiß ja nicht, ob es dir auch so geht, aber auch mit WhatsApp und anderen Chats oder auch Insta ist man ja irgendwie permanent erreichbar. Und es gibt dann auch so Chats oder Personen, die einem auch schon über WhatsApp oder was auch immer Energie rauben, weil man einfach so sagt, oh nee, ich will jetzt auch gerade irgendwie nicht auf die Sprachnachricht oder auf die Nachricht antworten. Dafür muss ich mir irgendwann mal meine eigene Zeit der Ruhe nehmen. bitte ein Audio-Feedback. Nicht nur nicken. Wir sind ein Podcast.
Oh mein Gott. Okay, also, ja, ich habe genickt, weil ich es voll fühle, aber ich auch sagen wollte, man kann auch Chats muten.
Ja.
Das finde ich immer ganz hilfreich. Und zum Beispiel, ich habe auch eine Apple Watch, was super nervig sein kann, wenn ständig WhatsApp-Nachrichten oder auch irgendwelche anderen Notifications da reinkommen. Kann man auch muten. Muss man sich nur angewöhnen. Also ich glaube, da kann man alles irgendwie so ein bisschen auf den Weg räumen. Und eigentlich sollte keine Freundin oder Freund böse sein, wenn man auch erst nach 5 Stunden oder selbst nach einem Tag oder keine Ahnung antwortet. Solange es jetzt nicht ein Monat ist, was ich immer so ein bisschen,
ja,
dann ist auch irgendwie so, jo. Aber gar kein Problem eigentlich. Ne? Man muss nicht direkt erreichbar sein und auch nicht direkt antworten.
Ja, ich glaube, das hat sich jetzt einfach so eingebürgert. Aber was ich auch ganz interessant finde und da auch einen guten Tipp für habe, ganz oft finde ich auch die Treffen anstrengend mit Leuten, wo man selbst sehr, sehr viele Fragen stellt, um überhaupt ein Gespräch am Laufen zu halten. Weil ich finde, da muss man ja so viel Social Skills an den Tag legen, weil man so sagt, okay, wenn ich keine Fragen stelle, dann sitzen wir da und schweigen uns an.
Ja.
Aber ich habe dann einfach gelernt, ja, dann schweige ich. Ich bin noch nicht dafür verantwortlich, dass unser Gespräch und unser Treffen gut wird. Dann muss halt der andere auch mal.
Also ich habe mir dazu mal ein Buch gekauft, das heißt How to Talk to Anyone. Habe ich aber nicht gelesen.
Sagst du lesen?
Aber für mich ist es immer so total, also ich finde es voll gut, dass du das kannst und auch gerade so sagst, aber für mich ist es immer ultra anstrengend und ich tendiere dann immer dazu, komplett zu oversharen und irgendeine Scheiße zu erzählen, anstatt einfach zu sagen, okay, dann schweigen wir halt. Ich kann das irgendwie kaum aushalten, dieses Schweigen.
Aber ich glaube, das können wirklich sehr, sehr wenige. Und ich muss auch sagen, ich kann das auch noch nicht in Perfektion. Also ich habe erst jetzt damit gelernt zu arbeiten.
Du bist so ein Motherfucker, so wie wir in der Folge. Sorry, hört unsere vorherige Folge. Dann wisst ihr, warum ich das nicht sage. Aber ja.
So, hier Terminator Becky.
Du bist einfach krass.
Oh, danke. Bitte schenk mir eine Tasse mit dem Spruch. Weiter geht's mit unseren Tipps. Und zwar, wir hatten es ja vorher auch schon angekündigt oder beziehungsweise erwähnt. Natürlich ist eine gute Selbstfürsorge und auch eine ausgeglichene Tages- oder Wochenstruktur sehr hilfreich, um einem Leerlaufen einfach entgegenzuwirken. Wenn man zum Beispiel im Job super viele soziale Interaktionen hat, sollte man eben am Abend auf ausreichend Rückzugsmöglichkeiten achten. Da habe ich jetzt auch ein Beispiel, bei meinem aktuellen Job war ich im ersten Monat wegen der Einarbeitung einfach jeden Tag im Büro. Und ich muss sagen, das letzte Mal jeden Tag im Büro war ich vor meiner Uni-Zeit, also Sommer 2016. Bis dato war ich jeden Tag im Büro und ich finde, dann war man es auch gewohnt. Als Student war man ja dann sowieso nur 20 Stunden arbeiten, hatte so seine Vorlesungen, dann kam Corona, dann ist sowieso keiner ins Büro. Ich bin seitdem nicht mehr jeden Tag ins Büro gegangen und ich habe so gemerkt, wie anstrengend das war, weil ich habe auch abends einfach gar nicht mehr mein Handy verwendet. Ich habe auch Leuten einfach nicht mehr zurückgeschrieben. Ich war nicht auf Social Media und habe einfach gemerkt, okay, ich will einfach nur für mich sein.
Ja, wenn man aus dem Büro kommt, ist es echt immer anstrengend. Weil man's, ich weiß nicht, ob es so ist, weil man es nicht gewohnt ist, weil man es ja vorher auch immer irgendwie geschafft hat.
Ja.
Aber es ist wirklich dann immer super anstrengend und man hat so einen Overload einfach, bei dem man sich dann einfach nur zu Hause hinsetzen will. Ich will einfach nur essen, Netflix, Handy weg.
Richtig.
Und dementsprechend ist es natürlich wichtig, regelmäßige Ruhepausen und Zeit für sich selbst einzuplanen. Und außerdem darf man sich ruhig auch mal trauen, eben Veranstaltungen und Zusammenkünfte abzusagen. wenn man sich eben leer fühlt oder ausgebrannt fühlt. Und darüber hinaus kann es sehr hilfreich sein, eher einige wenige Beziehungen zu stärken, die tief und bedeutungsvoll für euch sind, statt auf ganz viele verschiedene oberflächliche Interaktionen zu setzen. Also das haben wir auch gerade schon aufgegriffen mit den toxischen Beziehungen oder beziehungsweise dem Ausmisten. Einfach mal zu schauen, wer tut mir gut, wer tut mir nicht gut oder bei wem ist es eben ja nur sehr oberflächlich und gibt mir irgendwie nichts zurück.
Mhm.
Dann sollte man natürlich auch eben in dem Zuge einen gesunden Egoismus pflegen. Und dazu habe ich einen Satz aus dem Buch 50 Sätze, die das Leben leichter machen, beziehungsweise du.
Ja, das habe ich nämlich geschenkt bekommen.
Und willst du den Satz gerne sagen? Weil ich finde, du zitierst sehr oft Sätze darüber und feierst das Buch ab.
Ja, also bevor wir den Autor bzw. die Autorin jetzt hier unter den Tisch kehren, die Autorin ist Karin Kuschig und das Buch habe ich tatsächlich zum 30. Geburtstag bekommen. Und darin sind einfach 50 Sätze, wie schon der Titel sagt, die das Leben leichter machen. Und ich habe auch noch nicht alle durchgelesen. Aber ein Satz, der hat sich sehr in mein Gehirn gebrannt. Und zwar der Satz, im Moment treffe ich mich am liebsten mit mir selbst. Und ich finde, dieser Satz ist einfach legitim, weil er auch wirklich nicht so aufgefasst werden soll wie, ich treffe mich nicht gerne mit dir,
ja,
sondern hallo, ich brauche gerade Zeit mit mir selbst.
Ja, und schickst mir immer sehr oft Zitate aus dem Buch, finde ich auch richtig cool. Und ich kann dem Satz jetzt hier in dem Fall auch komplett zustimmen, weil das wirklich auch, genau, diesen gesunden Egoismus untermauert.
Ja. Und dann haben wir noch kurz bevor dem Abschluss ein 5-Schritte-Arschloch-Detox-Programm aus dem Buch Wie du Menschen los wirst, die dir nicht gut tun, ohne sie umzubringen, von Andrea Weidlich. Ich muss auch sagen, da geht es wirklich tatsächlich um toxische Beziehungen. Und ich finde auch den Titel des Programms schon sehr grob, ne? 5-Schritte-Arschloch, so. Aber die Schritte an sich finde ich ganz cool. Und gut, ihr seht es jetzt nicht hier im Skript. Also ich habe tatsächlich 3 Punkte von den 5 auch unterstrichen, die ich am wichtigsten finde. Aber natürlich, also man startet hier mit Verzichte auf Menschen, die sich wie Arschlöcher verhalten. Also das ist ja dann auch wieder dieses Lebenslager aufräumen und gucken, welche Menschen halt wirklich negativ sind.
Ja.
Macht Sinn. Dann den Punkt, der jetzt kommt, den habe ich tatsächlich unterstrichen. Verzichte auf die Rolle, die du spielen musst, um anderen zu gefallen. Also das ist auch wieder dieses innere Erwartungen. Was denken die anderen von mir? Wie muss ich denn wirken? Weil auch damit feuerst du einfach dein Gedankenkarussell an. Und dann kann ein Treffen oder eine Zusammenkunft gar nicht mehr entspannt werden, wenn du auch selber dir nicht treu bist und was vorspielen musst.
Genau, nicht du selbst bist von der Person, ne?
Ja, dann verzichte auf destruktive Meinungen, die dich vergiften. Hier würde ich auch sagen, Fokus liegt auf jeden Fall auf destruktiv, weil ich finde, auch in einer Freundschaft oder in anderen Beziehungen ist Kommunikation der Schlüssel und man muss sich auch mal Kritik anhören, die dann auf jeden Fall konstruktiv ist oder auch eine andere Meinung.
Ja, definitiv.
Dann der 4. Punkt, den ich unterstrichen habe, verzichte auf den Wunsch nach Liebe und Anerkennung durch andere, in Klammern, weil das dein Job ist. Ich finde das voll legitim, dass man natürlich auch durch andere Liebe und Anerkennung erfahren möchte. Aber du solltest nicht permanent danach streben. Ist auch, glaube ich, leichter gesagt als getan. Und ich glaube, auch wenn du so handelst, wirkst du wieder oder bist du in dir selbst unsicher. Und das könnte wieder deine soziale Batterie entladen, so wie wir es anfangs auch schon mal kurz erwähnt haben. Und du sollst einfach, wenn es geht, in dir selbst ruhen und das natürlich auch mit ganz viel Selfcare.
Ja, ist schwierig, aber ja, sollte man darauf achten und auch identifizieren können, ob ich das mache oder nicht.
Ja. Und der letzte Schritt von den 5 Schritten ist, verzichte auf den Zweifel und das Urteil anderer über dich und dein Leben, in Klammern, weil es niemanden etwas angeht außer dich. Und das habe ich auch unterstrichen. Tatsächlich den Satz, da habe ich mir selber an die Nase packen können. Das war das Beispiel, was ich mit den Personen vorher erklärt habe, ne, wo ich mir mein negatives Gedankenkarussell auch schon mal angefeuert habe, wo ich dann auch gedacht habe, okay, wie denken die ja über mich, wie urteilen die über mich, aber im Endeffekt, was für eine Konsequenz gibt mir das, wenn jemand so über mich urteilt? Keine, weil es nichts an meinem Leben verändert.
Ja, oder ich denke mir auch manchmal, mein Gott, du bist jetzt voll der kleine Lauch, weil du am Wochenende einfach zu Hause chillst alleine.
Nein.
Aber das ist auch wieder so, ich mag das eigentlich und ich denke einfach nur darüber nach, was andere darüber denken, obwohl es scheißegal ist, was andere darüber denken. Also egal in welchem Zuge.
Ist
es
so.
Auch nur gemacht, also es ist auch nur im, wie du vorhin auch schon angesprochen hast, in meinem Kopf gemacht, über mich selber. Eigentlich crazy, ja. Was so mentale Gesundheit oder Gedanken eben mit einem machen können.
Ja.
Also zum Abschluss würden wir auch gerne noch einmal zusammenfassen, dass es eben Momente gibt, in denen wir nicht vollständig steuern können, wie viele soziale Kontakte wir haben und mit wem wir diese auch erleben. Und besonders im beruflichen oder familiären Kontext begegnen wir manchmal Menschen, die uns nicht gut tun oder mehr Energie von uns fordern, als wir bereitstellen können. Und daher ist es umso wichtiger, dass wir uns selbst und unsere Bedürfnisse gut verstehen. Auf diese Weise können wir die Lebensbereiche, die wir kontrollieren können, eben so gestalten, dass sie uns Kraft schenken, anstatt uns auszulaugen. Wenn du achtsam mit deiner sozialen Energie umgehst und dir Pausen gönnst, um dich zu regenerieren, kannst du ein harmonischeres und erfüllenderes soziales Leben führen. Vergiss nicht, dass Tage der Erholung genauso wichtig sind wie aktive und sozial intensive Tage. Ein Leben wird nicht besser, indem man ständig beschäftigt ist und an jeder Veranstaltung teilnimmt. Auch wenn das auf sozialen Medien oft aufregend und erfüllend wirkt, basiert wahres Glück auf einem ausgewogenen Lebensstil.
Period. So viel
zum Abschied. Genau.
Also ich finde, das hat es jetzt richtig gut zusammengefasst.
Ja, hoffentlich, ne? Quintessenz von dieser Folge. Ja, und wir hoffen, dass ihr heute auch sehr viel mitnehmen konntet, wie ihr eben eure Social Battery schützt oder auch aufladen könnt und wie ihr damit umgeht. Ja, und in der nächsten Folge reden wir über eine Vielzahl von Therapieformen, die je nach Problemstellung, Persönlichkeitsstruktur und individuellen Bedürfnissen des Patienten angewendet werden können. Und wir hoffen, dass ihr eine Vorstellung davon bekommt, was euch eventuell hilft und erwartet, falls ihr eine Therapie machen möchtet.
Schickt uns gerne eure Geschichten und Erfahrungen. Unsere Vorstellung erfolgt natürlich anonymisiert. Gebt uns Feedback oder auch wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge oder Fragen habt, könnt ihr euch gerne bei uns melden. Und abonniert auf jeden Fall unseren Podcast und empfiehlt den Podcast euren Freunden und Familien. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.
Vielen Dank. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen.
Bis dann.
Ciao.
Nice.